Liebe Geschwister, liebe Freunde, in dieser Stunde wollen wir zur Besprechung stellen 2. Petrus 1. Und wir wollen die Weisheit unseres geliebten Bruders Petrus hören, der ja ein Hirte und Lehrer der Gemeinde war. Ich möchte betonen, dass ich den Text in einer eigenen Übersetzung darbiete, also nicht nach der Elberfelder, sodass sie nicht verwehrt werden. 2. Petrus 1, Simeon Petrus, oder wie es eigentlich heißt, Symeon Petros. Es ist die hebräische Namensform, die er hier erwähnt und mit der er sich festhält und einem Volke Israel und uns vorstellt. Und Petros ist der Ehrenname, den der Herr gegeben hat. Es heißt nicht Felsen, sondern der zum Felsen Gehörende. Und der Fels und das Fundament der Gemeinde ist der Christus. Also Simeon Petrus, Sklave und Apostel Jesu Christi. Es ist die totale Zugehörigkeit zu diesem Herrn, die durch die Bezeichnung Sklave angesprochen wird. Und es ist die apostolische Sendung, die durch die Bezeichnung Apostel Jesu Christi angesprochen wird. Er ist wie Paulus, ein Leibeigener Jesu Christi, der ihm total zugeeignet ist und zugehört. Und nun schreibt er an alle, die einen gleich kostbaren Glauben, wie wir als Geschenk empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Und damit meint er alle Glaubenden, die in der gegenwärtigen Heilszeit zur Gemeinde Jesu Christi, zum Leibe des Christus berufen sind. Sie alle, ob sie nun Judenchristen oder Heidenchristen sind, haben einen gleich köstlichen, kostbaren Glauben als Geschenk empfangen. Nicht errungen durch Werke, durch Fanatismus, durch Glaubenseifer, durch Gesetz, sondern von Gott als ein kostbares Geschenk. Und so fügt es sich zusammen, das, was er hier sagt, mit dem, was der Apostel Paulus in Epheser 4 gesagt hat über die Einheit der Gemeinde Jesu Christi aus Juden und Heiden zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu Christi. Da ist ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da über allen thront und durch alle wirkt und in uns allen wohnt. Ja, wir alle, die wir glauben, haben einen gleich kostbaren Glauben als Geschenk empfangen. Und mehr können wir nicht sagen, als dass dieser Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, uns, die wir tot waren in Sünden und Übertretungen, durch seine große Barmherzigkeit in sein Leben gerufen hat, vermittelst des Glaubens. Aber es war die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus, die uns dieses Geschenk gegeben hat. Es ist die rechtfertigende Zedaka, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zugleich, das durch Christus erworbene Recht im Friedensschluss mit Gott. Und darum haben wir heute Morgen schon das Wort gehört aus Johannes 1, Vers 12. Denen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die nicht aus einem Manne geboren sind, sondern aus Gottes Geist. Es ist eine Autorität, eine Rechtsbefugnis, eine Vollmacht Gottes. Und die haben wir empfangen als Geschenk durch die Gerechtigkeit. Und nun wird Jesus nicht nur Retter genannt, sondern an dieser Stelle auch Gott, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Und nun kommt das Briefthema. Nach dem Absender und dem Adressaten: Gnade und Friede mögen euch immer reichlicher zuteil werden, oder seien euch gemehrt durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Es geht Petrus in diesem Kapitel und in seinem ganzen Briefe um Mehrung und Wachstum des Glaubens. Wissen Sie, wenn ein Mensch beerdigt wird in der Gemeinde Gottes und der Prediger hat nichts anderes über ihn zu sagen, als dass er lebenslang seinen Platz in der Gemeinde gut ausgefüllt hat. Vielleicht hat er auch das entsprechende Volumen gehabt. Dann ist das ein einziger Jammer. Wenn nicht mehr dabei herausgekommen ist, aus diesem kostbaren Glaubensgeschenk, als dass wir in der Gemeinde unseren Platz einnehmen und ausfüllen, dann haben wir noch nichts begriffen von dem, was alle Apostel gesagt haben. Gnade und Friede mögen euch immer reichlicher zuteil werden, werden euch gemehrt. Das sind zwei Elemente unseres geistlichen Lebens, die begierig aufgenommene Gnade Jesu, die allein das Herz festmacht, und der Friede Gottes, der alles Denken überragt und der unser Herzen und unsere Sinne bewahrt in Christo Jesu wie in einer Festung und der in unseren Herzen die Entscheidungen fällt. Und diese Mehrung der Gnade und des Friedens geschieht durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Und damit ist nun nicht eine Aufhäufung von immer mehr Wissen gemeint. Sehen Sie, man kann lebenslang einen Berg von Wissen zusammenschaufeln, aus dem, was man sich angelesen und von anderen gehört hat. Und Gnade und Friede werden uns in gar keiner Weise gemehrt. Vielleicht sogar der Unfriede mit anderen, die anders denken. Die Epignosis, die Erkenntnis, die hier angesprochen wird, ist Liebesgemeinschaft. Adam erkannte sein Weib und sie wurden ein Fleisch. Und daraus wurde Frucht des Lebens gezeugt. Liebesgemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Das werden wir morgen noch betrachten in 1. Johannes 1, wo der Apostel Johannes die Glaubenden hineinruft in diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, damit ihre Freude völlig werde. Durch die Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus, unserem Herrn, wird die Epignosis, die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis der Person Jesu, die Brücke zu einer Mehrung der Gnade und zu einer Mehrung des Friedens. Das sollten wir in unserem Leben spüren. Davon sollte etwas zu verspüren sein, dass der Friede in uns wächst und dass die Gnade Jesu uns immer mehr ausfüllt. Und nun kommt ein fürchterlicher Schachtelsatz. Ich hätte Petrus, wenn er mir das als Aufsatz abgeliefert hätte, wohl etwas an den Rand geschrieben über seine Stilistik. Aber das war typisch für die griechische Sprache. Da heißt es, weil nun seine göttliche Macht oder seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Und nun müsste es weitergehen in Vers 5. Eben darum wendet allen Fleiß an und reichet auch dar. Aber da fügt er einiges ein. Aber zunächst einmal etwas zu dieser Aussage, dass uns die Kraft Gottes, die Macht Gottes alles geschenkt hat, was zum Leben, zum geistlichen Leben und zur Frömmigkeit dient. Er ist also die Quelle des Heils. Von ihm kommt alles Heilserleben, aller Heilszufluss, alle Heilsmehrung, alles Wachstum im Geiste und in der Erkenntnis. Es ist neues Leben, was er gezeugt hat. Dazu ein Wort aus 1. Petrus 1, Vers 3, wo uns diese Machttat Gottes vorgestellt wird, die zum neuen Leben geführt hat. 1. Petrus 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns neu gezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist die Machttat Gottes, die ganze Kraft Gottes und seines Heiligen Geistes, die er betätigt hat, als er seinen Christus aus den Toten wiederholte. Diese Kraft ist auch uns gegeben, in uns wirksam, so wie es auch der Apostel Paulus sagt im Epheserbrief. Und durch diese Machttat der Auferstehung ist das geschehen, was wir die Wiedergeburt nennen. Die Zeugung von oben durch den Heiligen Geist. Alles ist uns geschenkt durch Gottes Kraft, was zum geistlichen Leben und zur Frömmigkeit dient. Das Wort Eusebia, das im Griechischen gebraucht wird, heißt eigentlich die Gottesfurcht, aber eine frohe, freudige, beseligende Gottesfurcht. Keine Gottesfurcht, die mit Angst und Quälerei verbunden wäre, die in die Sklaverei führt, in einen Terrorismus Gottes, in ein neues Gefängnis, keineswegs, sondern eine befreiende Gottesfurcht, sodass wir Gott fürchten, weil wir ihn lieben und ihn nicht lieben, weil wir ihn fürchten. Frohe Gottesverehrung. Das ist die Quelle des Heils. Das, was Paulus bezeichnet, das große Geheimnis, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann heißt es, dies wurde uns vermittelt durch die Erkenntnis, also durch die Liebesgemeinschaft mit dem, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Hier muss ich auch wieder einmal Halt machen. Die Berufungselemente, die zu unserem Heil geführt haben, sind Gottes eigene Herrlichkeit und seine eigene Tugend oder Tüchtigkeit. Ich habe zu Hause noch einmal nachgeschaut, was im Griechentum Arete bedeutet. Es bedeutet Charakterstärke, Tugend, Vorzüglichkeit, Wesensvollkommenheit. Es geht also nicht um den Menschen, um die menschliche Tugend und um des Menschen Tüchtigkeit, sondern es geht um die Tüchtigkeit Gottes, um den Charakter Gottes, um die Vorzüglichkeit Gottes, um die Wesensvollkommenheit Gottes. Darüber haben wir ja in diesen Tagen gesprochen. Und der Apostel Johannes sagt es uns ja dann, ihr sollt Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit dem Sohn, damit ihr aber auch wisset, mit wem ihr da Gemeinschaft bekommt, verkündigen wir euch eines, das uns Jesus gelehrt hat, die Summe aller seiner Lehre, dass Gott Licht ist und keinerlei Finsternis in ihm ist. So hat er uns das Wort der Wahrheit gegeben. Er hat uns die teuersten und kostbarsten Verheißungen gegeben, wie wir dann noch lesen werden. Darüber hinaus ist es ihm unmöglich zu lügen. Er kann nicht lügen und er will nicht lügen. Aber weil er weiß, dass wir Menschen alle Lügner sind, deshalb hat er sich erniedrigt und herabgelassen in unsere Existenz und hat seine Verheißungen noch zusätzlich beschworen. Beschworen bei sich selbst und bei seinem hochheiligen Namen. Das heißt, er hat sie beschworen in einer heiligen Selbstverpflichtung auf sein göttliches Wesen. Das ist die einzige Schwurformel, die Gott leisten kann. Er schwört bei sich selbst, bei seinem Namen, bei seinem hochheiligen Wesen, bei seiner Wesensvollkommenheit, bei seiner Arete, bei seiner Charakterstärke, bei seiner Vorzüglichkeit. Und das sollte nach Hebräer 6 ein Ende allen Widerspruchs sein, auch für die Herren Theologen und für unseren kritischen Verstand. Wer jetzt noch sagt, Gott lügt, Gott widerspricht sich am laufenden Bande, er führt uns in die Irre, er betrügt uns, er ist untreu, begeht Lästerung, Majestätslästerung. Er hat uns berufen durch seine eigene Herrlichkeit und durch seine eigene Wesensvollkommenheit. Und dann muss es weiter heißen, durch diese Eigenschaften hat er uns die wertvollsten und überaus großen Verheißungen geschenkt. Und nun kommt zum dritten Mal das Wort vom Geschenk Gottes. Immer wieder weist Petrus darauf hin, es ist ein Geschenk. Es ist kein Werk, keine Leistung eurerseits, keine menschliche Tugend. Es ist Gottes Tugend. Es ist Gottes Geschenk. Mehr kann er nicht schenken. Das ist alles, was er schenken kann. Seinen geliebten, erstgeborenen, einzig gezeugten Sohn, der ihm wesensgleich ist. Und dann diese großen Verheißungen Gottes. Es hat einmal einer nachgezählt. Ich weiß nicht, ob er recht gezählt hat. Und er ist auf 10.000 Verheißungen Gottes gekommen in der Bibel. Wahrscheinlich sind es noch mehr. Und diese Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen in Christo Jesu, weil sie in ihm ausgeführt werden. Und er setzt uns ein zu ihrer Ausführung und Durchführung, hier und in den kommenden Äonen. Sie werden ausgeführt zum Lobe Gottes durch uns. Er hat uns durch diese seine Wesenseigenschaften die wertvollsten und überaus großen Verheißungen geschenkt. Wozu? Damit wir sie auswendig lernen? Ganz gewiss. Das wäre eine gute Sache, wenn wir Gottes Wort in unserem Herzen speichern könnten, wie es David getan hat, der gesagt hat, dein Wort, deine Weisung ist im Inneren meines Herzens abrufbereit. Ich habe immer wieder gestaunt, wenn der vergangene frühere Hausvater Robert Schad hier eine Bibelstelle nach der anderen aus dem Gedächtnis hingeworfen hat, weil er in der Bibelschule einmal 500 oder 700 Bibelstellen auswendig lernen musste. Die Jungen und Mädchen heute in den Schulen, die haben ja kein Gedächtnis mehr, die brauchen ja auch nichts mehr auswendig lernen. Die brauchen nur eines können, diskutieren. Wort Gottes auswendig lernen heißt es speichern in dem Computer unseres Herzens und es dem Heiligen Geist beständig zur Verfügung stellen, auch in Tagen, in Stunden, in Minuten und Sekunden, wo wir die Bibel nicht mit uns herumtragen. Große Verheißungen. Wozu hat er uns diese wertvollen, überaus großen Verheißungen geschenkt? Damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Was für ein Wort. Teilhaber der göttlichen Natur, des Wesens des Vaters, der sich uns in diesen Versen in seiner Arete, in seiner Wesensvollkommenheit vorgestellt hat. Ein Ausleger hat dazu geschrieben, Anteil haben an Gottes Wesen und Geist ist das Wunder der Vorwegnahme kommender prophetischer Großereignisse bei Menschen in dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit. Auch dazu noch einmal ein Wort des Apostels Petrus, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Erbbesitz, damit ihr die Wesenszüge dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Deshalb ist Jesus der Prägestempel des Vaters, damit er uns die Wesenszüge seines Vaters einprägen und aufprägen kann, weil wir ja das Bild des Erstgeborenen der Söhne tragen sollen. Das geschieht aber nicht so gleich und sofort, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sind. Ich bin so froh, dass hier steht, damit ihr durch die Verheißungen Gottes Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Dazu ist ein ganzes Leben der Nachfolge nötig. Dazu ist eine geistliche Biografie gesetzt vom Heiligen Geist, wo er uns da hineingestaltet, dass die Wesenszüge Gottes an uns sichtbar werden. Und das ist das Bemühen des Heiligen Geistes. Wir sollen Teilhaber der göttlichen Natur werden, nachdem wir dem Verderben entflohen sind, das durch die Begierde in dem Kosmos ist. Was ist das für ein Wort? Ich kann immer wieder nur staunen, welche verblüffenden Parallelen zwischen Petrus und Paulus sind. Ich muss es mir sparen, diese Schriftstellen alle aufzuführen. In Epheser 5,1 sagt Paulus einmal, werdet Nachahmer Gottes. Hat er hier nicht zu hoch gegriffen? Das müssen wir recht verstehen. Oder Jesus sagt einmal, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was sagst du da, Herr? Auch das müssen wir recht verstehen. Da brauchen wir nur, weil die Bibel sich immer selbst erklärt, im anderen Evangelium nachzuschauen. Da heißt es nämlich, wenn ihr eure Feinde liebt, dann werdet ihr barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gottes Vollkommenheit besteht in seiner Barmherzigkeit. Und wenn wir Anteil nehmen an der Barmherzigkeit, dann nehmen wir Anteil an Gottes Vollkommenheit, an Gottes Wesensvollkommenheit. Darin besteht das Schönste und Beste, was uns aus dem Wesen Gottes zufließen kann. Seine grenzenlose Barmherzigkeit, dargestellt in dem hohen Priester Jesus, der sich für uns Tag für Tag vor dem Thron des Vaters verwendet. Wieder ist der Gedanke des Werdens und des Wachstums auch in diesem Wort angesprochen. Durch die Eigenschaften Gottes, durch die großen Verheißungen, sollen wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Wenn wir anders solche sind, die der Zerrüttung, dem Verderben, der Sünde, der Verirrung entflohen sind, die durch die Begierde in dem Kosmos herrschen. Und wir brauchen nur in unsere Tage zu schauen, dass wir immer mehr sehen, dass die Beurteilung der Apostel Jesu Christi, die Zeitbeurteilung der Apostel, keine Dichtung ist und keine Erfindung, sondern dass sie uns nur die Hälfte gesagt haben. Die Männer von Sodom und Gomorra und die Frauen von Sodom und Gomorra könnten heute noch von uns eine ganze Menge lernen. Hoffentlich nicht von uns. Wir sind ja dem Verderben entflohen, das in der Welt ist. Und nun, nachdem Petrus uns diese kostbaren Geschenke Gottes vorgestellt hat, die wir hoffentlich dankbar in Empfang genommen haben, da sagt er allerdings jetzt auch etwas vom Fleiß. Eben darum wendet allen erdenklichen Fleiß an, und reichet nun auch eurerseits dar. Schauen Sie einmal zu Hause hinein in das Buch der Sprüche, was dort von dem Faulen und von dem Fleißigen gesagt wird, und übertragen Sie das bitte einmal auf das geistliche Leben. Denn im Neuen Testament wird eine ganze Menge über die geistliche Energie und den geistlichen Fleiß gesagt. Da steht zum Beispiel, dass der Faule noch zu faul dazu ist, in die Schüssel zu langen, die mitten auf dem Tisch ist. Und dass die anderen ihm deshalb alles wegessen. Oder dass er sagt, ich gehe nicht hinaus auf die Straße, es könnte ein Löwe draußen sein, der mich erschlägt und frisst. Es gibt auch eine geistliche Faulheit. Auch der Apostel Paulus ruft uns aus zur geistlichen Energie, zum geistlichen Fleiß, etwa in Philipper 2, Vers 12 bis 13. Daher, meine Geliebten, gleich wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr bei meiner Abwesenheit. Wirket aus eurer eigener Errettung mit Furcht und Zittern. Und nun die Begründung. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Sogar das Wollen dazu bewirkt der lebendige Gott. Aber gerade darum, weil er die Grundlagen in so vorzüglicher Weise gelegt hat, dürfen wir nun auswirken, vollenden, fortfahren auf dem Wege. Wenn wir nun die 7 Aussagen des Apostels Petrus hören, die zum Auswirken des Fleißes hier genannt werden, denken wir wieder daran, dass Wachstum nur möglich ist durch Reifeschübe. Wachstum auch in der Pflanzenwelt, wo etwa ein Getreidehalm wächst und immer wieder Wachstumsknoten bildet zur Stabilisierung des Halms, damit er nicht bei jedem Wind abbricht und die Frucht verloren geht. Solche Wachstumsknoten sind außerordentlich wichtig. Scheinbare Zeiten des Stillstandes. Aber da wird gefestigt, begründet, stabilisiert. Oder denken wir an die reife Schübe in unserem menschlichen Leben, die auch notwendig sind, damit wir erwachsen werden und zum Ziel kommen und ausreifen. Aus diesem Grund hat auch der 7-flammige Leuchter, die Menorah Israels, Wachstumsknoten, reife Knoten, wie eine Pflanze. Und man hat in Israel tatsächlich eine Pflanze entdeckt, die so ähnlich aussieht wie der 7-flammige Leuchter, wie die Menorah. Und man nimmt an, die Pflanze sei das Vorbild für den Leuchter gewesen. Nun aber die 7 Aussagen. Indem ihr allen Fleiß anwendet, reichet auch da in eurem Glauben die Arete, die Tugend, die Charakterstärke. Und achten Sie jetzt darauf, das zweite Element ist immer die Korrektur des ersten und die Fortführung und die Ergänzung. Denn der Glaube ohne Werke ist tot. Das sagt nicht nur der Apostel Jakobus. Das sagt uns auch der Apostel Paulus in 2. Timotheus 3, wo er in Vers 17 ausführt, nachdem er gesagt hat, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, dass dieses alles dienen soll, dass der Mensch Gottes, der Adam Gottes, vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet. Ja, das ist wahr. Der Glaube ohne Werke der Dankbarkeit ist in sich selbst tot, ist ein starres Dogma, ein Fürwahrhalten. Reichet da in eurem Glauben die Tugend, die Charakterstärke. In der Tugend, in der Charakterstärke aber die Gnosis, das Wissen. Ja, es ist wichtig, dass wir bei allem, was wir aufbieten, in dieser Welt, um Tugend zu zeigen in unserem Leben und unser Leben zu bereichern durch eine Stärke des Charakters, dass wir wissen sollten um den Willen Gottes. Es genügt nicht, dass wir gute Motive haben. Es genügt nicht, dass wir in der Gemeinde Gottes sinnlose Dinge betreiben. Und dann wird das gerechtfertigt mit der Aussage, er meint es ja gut. Die Jesuiten haben es auch gut gemeint, wenn sie gesagt haben, der Zweck heiligt die Mittel. Oder mit Speck fängt man Mäuse. Sehen Sie, die guten Motive besagen nichts. Wir müssen wissen, was der Wille Gottes sei für die Gesamtgemeinde und für unser persönliches Leben. Sonst stranden wir in einer gesetzlichen Moral. Und deshalb ist es wichtig, reichet da in der Tugend, in der Charakterstärke das Wissen um den Willen Gottes, die Gnosis. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung oder die Enthaltsamkeit. Die Bibel warnt uns vor zwei Gefahren, was den Weg der Erkenntnis durch das Wort der Wahrheit anbetrifft. Vor der Gefahr, von dem Wort des Lebens abzuschneiden und abzutun, und vor der Gefahr, zum Wort des Lebens hinzuzufügen. Und unsere eigene Fantasie spielt uns wirklich manchmal einen Streich und möchte manches ergänzen von dem, was im Wort der Wahrheit geoffenbart ist, und hinzufügen. Durch Träume, durch Visionen, durch Ideen, die wir haben, durch Konstruktionen unseres Geistes. Und da sollten wir in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit darreichen. Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, dass er persönlich alle Gedanken, die sich erheben wollen gegenüber der Höhe der Erkenntnis Gottes, sofort in Kriegsgefangenschaft führt, nämlich in den Gehorsam des Christus hinein. Und dass er sie diesem Gehorsam des Christus unterstellt. Und wir dürfen glauben, dass dieser geistesmächtige Mann des Wortes aus der Bibel zu erheben, sollte das die Schranke sein. Wir gehen nicht über die Offenbarung Gottes hinaus, denn der Heilige Geist arbeitet nur durch das Wort und nie über das Wort hinaus. Dann aber in der Enthaltsamkeit weiset auf die Geduld, Hypomonä, die Tragkraft. Denn die Enthaltsamkeit kann zu einer schnellen Resignation und Ermüdung führen. Dauernde Enthaltsamkeit kann zu einer Quelle der Neurose werden. Und deshalb reichet da in der Enthaltsamkeit die Tragkraft, die auch über längere Zeit hindurchgehen kann, durch Anfechtungen, Versuchungen, Nöte und Drangsale hindurch. Und dann wird eure Kraft gestärkt. Dann werdet ihr spüren, dass euch von Gott ein Kraftzuwachs zur Verfügung steht. Aber in der Tragkraft, in der Geduld, weiset auch auf die Eusebia, die frohe Gottesverehrung, die ganze Freude der Gottesfurcht, der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Es sollte kein erbittertes, verbittertes, seufzendes Tragen sein, das wir nach dem Gesetz Christi erfüllen sollten, sondern ein frohes Tragen, ein freudiges Tragen. Deshalb erweiset in der Tragkraft die ganze Gottesfreude, die ganze Freude der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Aber diese Frömmigkeit kann auch wieder zum Eigenzweck werden, zu einer Mystik und Meditation, in der wir nur haben wollen, in der wir schwimmen und uns hineinversenken, in einer Art frommen Selbstgenuss. Nein, weiset da in der frohen Gottesverehrung die Bruderliebe. Das ist nun die andere Ergänzung. Du bist nicht allein Glied am Leibe des Christus. Du bist nicht ein Einzelgänger, den der Herr gerufen hat. Du gehörst zu diesem wunderbaren Organismus seines Leibes, seiner Gemeinde. Und deshalb weise da in der Gottesfurcht, in der frohen, bejahenden, freudigen Gottesfurcht und Frömmigkeit die Bruderliebe. Aber in der Bruderliebe aber weise auch auf die Agape, die allgemeine Menschenliebe. Wenn die Bruderliebe in der Gemeinde nicht dazu fähig ist, auch die Menschen zu lieben, die außerhalb der Gemeinde stehen, auch die Feinde der Gemeinde, dann wird die Gemeinde immer mehr zur Sekte, wo man unterscheidet zwischen uns, die wir das Heil haben, und denen, die da draußen sind. Man hat uns das in der Jugend so sehr eingetrimmt, dass ich immer das Gefühl hatte, als junger Mensch, die da draußen sind eigentlich überhaupt keine Menschen. Wir haben es, wir sind Menschen. In der Bruderliebe weiset auf die Agape. Wenn wir diese 7 Schritte ein wenig nachverfolgt haben, da wissen wir es zu schätzen und zu würdigen, dass der Apostel uns sagt, darum wendet allen Fleiß an und reichet dar. Das will geübt werden, das will trainiert werden, das will täglich neu errungen werden. durch die Gnade, die uns gegeben ist von dem lebendigen Gott, der uns alles darreicht, was für diese Dinge notwendig ist. Und dann heißt es, denn wenn diese Wesenszüge bei euch vorhanden sind und sich mehren oder wachsen, stellen sie euch nicht untätig und nicht unfruchtbar hin auf dem Weg zur vollen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ja, es geht wieder um das Wachstum. Es geht um die Mehrung des Lebens und der Wesenszüge aus dem Charakter Gottes. Es geht darum, dass wir als die Heiligen Frucht bringen, Frucht des Heiligen Geistes. Denn es gibt auch eine fruchtleere Erkenntnis, die Wissen sammelt, Kenntnisse sammelt, statt der personalen Erkenntnis Jesu Christi. Von dieser Frucht redet auch der Apostel Jakobus. Und ich möchte doch das schöne Wort aus Jakobus 5, 7 bis 8 einmal lesen. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, und nun meint er Gott, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht des Landes, also Israels, und hat Geduld ihretwegen, bis sie, die Erde oder das Land, den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Ja, wir sollen erfüllt werden mit der Frucht der Erkenntnis, mit der Frucht, die da wächst aus der Liebesgemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Und dann fährt Petrus fort, wem aber diese Eigenschaften nicht zur Verfügung stehen, blind ist er in seiner Kurzsichtigkeit, weil er die Reinigung seiner alten, seiner vorigen, seiner vergangenen Sünden vergessen hat. Der Gegensatz zur Epignosis, zur Erkenntnis Jesu Christi, ist nicht die Unkenntnis, das mangelnde Wissen, sondern Blindheit, Kurzsichtigkeit. Wie ist das mit einem Kurzsichtigen? Ich hatte in meiner Bibelschule einen feinen Lehrer, der war auch kurzsichtig, der hat dann die Bibel immer so gelesen. Er hatte wahrscheinlich nicht die richtige Brille. Und so muss man einen Kurzsichtigen immer wieder mit der Nase auf alles stoßen. Kurzsichtige haben keinen alles umfassenden, prophetischen, göttlichen und ewigen Horizont, der ihnen das zeigt, was notwendig ist in ihrem Leben und im Leben der Gemeinde. Und so wird der Gemeinde in Laodicea, die ein Bild ist für die endzeitliche Gemeinde oder für einen Teil der endzeitlichen Gemeinde, in Offenbarung 3, Vers 15 bis 18 folgendes gesagt. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Also weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde, weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und bedarf nichts und weißt nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du bekleidet werdest, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du endlich klar sehen mögest. Wann endlich sehen wir klar? Klar über unsere eigene Stellung vor dem lebendigen Gott. Klar über unsere geistliche Situation in der Gemeinde Jesu Christi, sodass wir Auge in Auge dem gegenüberstehen, der uns berufen hat, so wie es einmal Paulus sagt. Ja, es ist wahr, wem diese Eigenschaften nicht zur Verfügung stehen, blind ist er in seiner Kurzsichtigkeit. weil er die Reinigung seiner alten, vergangenen Sünden vergessen hat. Das kann ein Zweifaches bedeuten. Das kann zunächst einmal heißen, er hat es vergessen, dass der Herr, als er angenagelt war an das Kreuz und als er abgeschnitten war von den Augen des lebendigen Gottes und zur Sünde und zum Fluch gemacht wurde, durch den Preis seines kostbaren und teuren Blutes uns erkauft hat. Reinigung der vergangenen Sünden. Wie kann man das vergessen? Das kann aber auch etwas anderes heißen. Das kann heißen, dass wir von Buch zu Buch gehen, um uns wissensmäßig anzureichern. Von Seelsorger zu Seelsorger mit immer demselben Kram, damit uns endlich einer bestätigt in unserer Rebellion und Aufsässigkeit. Dass wir gehen von Konferenz zu Konferenz und immer wieder nachlegen und aufschütten. Und es nützt uns gar nichts. Warum? Denken Sie an einen Koksofen, wie man ihn früher hatte. Da konnte man draufschaufeln, noch und nöcher, möchte ich fast sagen. Wenn man nicht den alten Kram unten herausgeholt hat, hat er nicht gebrannt, sondern die Glut verlosch. Das Drauflegen allein genügt nicht. Reinigung von den vergangenen Sünden. Und da schleppen viele Gotteskinder Dinge mit sich herum, die unbereinigt sind, die nie bekannt worden sind als Sünde und Schuld vor dem lebendigen Gott und notfalls auch vor einem Menschen. Und das führt uns in die Blindheit, in die Kurzsichtigkeit, wo wir schließlich nur unsere eigene Nasenspitze sehen und uns völlig falsch beurteilen vor dem Angesicht Jesu und vor dem lebendigen Gott, mit dem wir es zu tun haben. Es ist wichtig, Reinigung von den Sünden durch das teure Blut Jesu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann allerdings ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Form der Ungerechtigkeit. Darum, Brüder, setzt allen nur denkbaren Eifer ein oder befleißiget euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wir sind ja keine Marionetten in der Hand Gottes. Und Gott ist kein Puppenspieler, der uns an seinen Fäden zieht. Dazu gehört wirklich Fleiß. Nicht der Anfang, nein, das Ende krönt des Christenglaubenslauf, hat man früher gesungen. Da ist Barnabas nach Antiochien gekommen, zu jenen ersten Christen aus den Völkern, als Kommissar der Jerusalemer Muttergemeinde. Er sollte schauen, ob das alles richtig ist. Und dann sah er die Gnade Gottes und freute sich. Und er hat die Glaubenden aus den Völkern ermahnt, mit festem Herzensvorsatz bei dem Herrn Jesus zu bleiben. Das ist wichtig, dieser Herzensvorsatz, diese Festmachung der Berufung und der Erwählung in Christo Jesu, oder wie es im Griechischen eigentlich heißt, die Ratifizierung unserer Erwählung, die geschehen ist vor Grundlegung der Welt, als der Vater uns in Christo erwählt hat, und unserer Berufung, die geschehen ist in dieser Zeit, als der Ruf des Evangeliums, der Ruf Jesu Christi uns persönlich getroffen hat, so dass wir einer wurden, den die Gnade fand. Ratifizierung, das kennen wir auch aus dem politischen Bereich. Da wird lange verhandelt, vielleicht sogar Wochen und Monate, bis dann schließlich ein Vertrag steht, ausgehandelt ist zwischen den politischen Kommissionen. Dann schließlich wird der Vertrag gedruckt und in einer feierlichen Zeremonie von den Staatsoberhäuptern und ihren Außenministern unterzeichnet, ratifiziert. Erst dann ist der Vertrag rechtsgültig. Und sehen Sie, das weist uns darauf hin, dass mit der Bekehrung keineswegs alles geschehen ist, dass das nur der Anfang eines Weges ist, eines Wachsens in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi, eines Fruchtbarwerdens für ihn in seiner Gemeinschaft. Befleißiget euch umso mehr, Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Ja, das sollten wir tun. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will in deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trost und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben mitteilt, Kraft und Lebenssaft. Zwei Worte des Apostels Paulus, 1. Korinther 1, Vers 4 bis 8. Ich danke meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, dass ihr in ihm in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, ratifiziert worden ist, rechtsgültig gemacht worden ist, so dass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt und die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, welcher euch auch befestigen wird bis zum Ziel, damit ihr untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Aber auch die zweite Stelle, 2. Korinther 1, 21 bis 22. Der uns aber gemeinsam mit euch befestigt in Christo, der uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und hat das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Und deshalb dürfen auch wir unsere Berufung und Erwählung festmachen. Es ist die Gnade Gottes, die unser Herz befestigen will, so wie es Hebräer 13 sagt. Denn wenn ihr dieses tut, werdet ihr keinesfalls jemals zu Fall kommen oder straucheln. Das ist wirklich ein sehr klares Wort. Aber denken wir nicht an Jakobus 3, Vers 1, wo der Apostel sagt, auch hinsichtlich der Lehrer in der Gemeinde, die ja eine größere Verantwortung haben, wir alle straucheln oftmals. Das ist ein anderes Straucheln, das Jakobus meint. Das ist ein gelegentliches Straucheln in Schwachheitssünde. Und Sprüche 24, Vers 16 heißt es, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf und sagt, Herr Jesus, was habe ich dir Schande gemacht? Was habe ich doch deinen hochheiligen Namen beschmutzt? Durch meine Sünde, durch mein Misstrauen, durch meinen Zweifel, durch meine Bitterkeit. Herr Jesus, ich bleibe nicht liegen, das will der Feind, sondern dir zur Ehre, dir zur Verherrlichung stehe ich wieder auf. Und so heißt es so wunderbar in Jeremias 8, Vers 4, hinsichtlich dieses gelegentlichen Strauchelns, möchte dieses kostbare Wort doch lesen. Jeremias 8, Vers 4, und spricht zu ihnen, so spricht Jehova, fällt man denn und steht nicht wieder auf? Oder wendet man sich ab und kehrt nicht wieder zurück? Das sollte bei einem Kind Gottes wirklich so sein, dass wir gerne wieder zurückkehren. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn in der Johannespassion von Johann Sebastian Bach nach der Verleugnung des Petrus der Choral erschallt, bin ich gleich von dir gewichen, stell ich mich doch wieder ein. Hast du doch meine Schuld gestrichen durch dein Angst- und Todesbein. Aber Petrus meint hier etwas anderes. Er denkt an das endgültige Ziel, dem uns Jesus entgegenträgt. Er denkt an unsere Heilszukunft, an die Heilszukunft der Gemeinde Jesu. Denn wenn ihr dieses tut, werdet ihr keinesfalls jemals einst zu Fall kommen, liegen bleiben und zu Schanden werden. Ja, das will der Herr, dass wir Gold, Silber und Edelsteine auf dem Christusgrund bauen, auf dem Fundament des Heils und nicht Holz, Heu und Stoppeln. Sie kennen ja vielleicht das Wort von den Potjemkinschen Dörfern. Da wollte man dem Zaren etwas vormachen, einer seiner Minister, wie viel er im Lande gewirkt hat. Und der Zar fuhr in einem Luxuszug durch das Land und überall wuchsen Städte und Gebäude aus dem Boden. Und der Minister hatte nur Pappkulissen hingebaut. Holz, Heu und Stoppeln. Damit kann man in der Gemeinde Gottes wirklich etwas scheinen. Und es steht gar nichts dahinter. Nein, es heißt, denn auf diese Weise wird euch reichlich dargereicht werden der Zutritt in das ewige Königtum unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Wir haben Zutritt zu dem Vater. Das ist das Evangelium und die Botschaft des Neuen Testamentes. Auf dem lebendigen Weg Jesus Christus haben wir Zutritt zu dem lebendigen Gott, in das Allerheiligste, zu dem Vater. Und das gilt auch für unsere Vollendung, für unsere Heilszukunft. Reichlich soll uns dargereicht werden der endgültige Zutritt in das ewige Königtum unseres Herrn und Retters Jesus Christus, in jenes Reich, deren Element auch die Gemeinde Jesu Christi ist. Das möchte ich doch einmal sagen, denn auch Paulus spricht in 14 klaren Stellen von der Teilnahme der Gemeinde des Leibes Christi am Reiche Gottes und am Reiche Christi. Und eine dieser Stellen lautet Kolosser 1, Vers 13, dass wir allezeit mit Freuden Dank sagen sollten. Nicht nur, dass er uns herausgerissen hat aus der Autorität der finsteren Mächte, nicht nur dafür, dass er uns passend gemacht hat zur Teilnahme am Erbteil der Heiligen in dem Licht, sondern auch dafür, dass er uns schon jetzt im Geiste hineinversetzt hat in das Königtum des Sohnes seiner Liebe, das Reich des Sohnes seiner Liebe. Denn wir sind ja erwählt als Könige und Priester, die wir, wenn wir hier leiden, einmal mit dem Christus königlich herrschen sollen. Und die wir hier in unseren Versuchungen und Anfechtungen jenes hohe priesterliche Vermögen ausbilden sollen, jene Barmherzigkeit, die uns einmal zur Verfügung stehen soll bei unseren Priesterdiensten in den kommenden Weltzeiten. Könige und Priester für seinen Gott und Vater. Ja, es geht nicht nur darum, dass wir mit Ach und Krach in den Himmel kommen, wie ein Brand aus dem Feuer gerettet, sondern dass uns reichlich dargereicht werde der Zutritt, der Eingang, der Zugang in das ewige Königtum unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Petrus, der Hirte und Lehrer, möchte die Gemeinde festigen und stützen, gerade im Blick auf die Anfechtungen dieser Gemeinde in der Endzeit, die er vorausschaut. Und deshalb sagt er in Vers 12, darum werde ich mich immer da bemühen, euch an diese Sachverhalte zu erinnern, obwohl ihr sie schon kennt und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt oder gestärkt seid. Gegenwärtige Wahrheit ist die Aktualisierung des Wortes Gottes durch den Geist der Prophetie und der Weissagung, ist ein Hineinsagen des Wortes Gottes in die Zeit der Gemeinde und in die heilsgeschichtliche Position der Gemeinde, in der sie jeweils steht. Gottes Wahrheit steht in fundamentalem Gegensatz zu allem, was der gefallene Mensch denkt und will. So heißt es in der Bubertaler Studienbibel. Wir stehen beständig in der Gefahr, sie abzuschwächen, sie zu verfälschen, sie zu vergessen und sie dem Zeitsystem und Zeitgeist anzupassen. Und so wird heute die Gemeinde Jesu von einem ungeheuren Sog ergriffen, hinein in eine neue Gnosis, in eine Mischung zwischen Okkultismus, ökumenischer Religionenvermischung und Esoterik. Es ist ein ungeheurer Sog, wie bei einem Menschen, der im Meere schwimmt und durch die Ebbe hinausgeführt und hinausgesogen wird bis zu seinem Untergang. Und deshalb, weil er dieses vorausschaute, ähnlich wie der Apostel Paulus bei seinem Abschied von den Ältesten in Ephesus, als er ihnen sagte, dass in der Zukunft der Gemeinde verderbliche Wölfe einbrechen werden in die Herde, die Herde nicht schonen werden. Deshalb sagt er ihnen, darum werde ich mich immer da bemühen, euch an diese Zusammenhänge zu erinnern, obwohl ihr sie schon kennt und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt oder bestärkt seid. Ja, es geht um die Festigung der Gemeinde. Und dazu ist der Hirtendienst außerordentlich notwendig. Und wenn es in Epheser 4 einmal heißt, Hirten und Lehrer, dann sind diese beiden Dienste durch ein Und miteinander gekoppelt. Es sollte kein Lehrdienst geschehen ohne Hirtendienst. Denn wir sollen uns umso stärker ermahnen, ermuntern, ermutigen, trösten und warnen, je näher der Tag Jesu Christi kommt. Hebräer 10. Stärkung der Gemeinden, Befestigung im Glauben. Vers 13. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelte wohne, in diesem Leibeszelte, euch durch Erinnerung aufzuwecken aus dem Schlaf, euch wach zu halten, euch zu erwecken. Es geht heute gar nicht so sehr um die Erweckung der Welt, um die Erweckung ganzer Nationen. Das ist uns heute nicht verheißen. Sondern es geht um eine Erweckung der Gemeinde Jesu Christi, um ein Wachwerden aus dem Schlaf. Das wurde dem Jona gesagt, der auf der Flucht vor dem lebendigen Gott im Bauche des Schiffes, das nach Tarsis fuhr, in einem tiefen Schlafe lag. Und da kamen die Matrosen, als Sturm und Wellen sich erhoben und das Schiff zu sinken drohte, und sagten zu ihm, wache auf, du Schläfer. Epheser 5, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird dich der Christus erleuchten. Das ist für den Schläfer keineswegs angenehm, wenn er in der Mitte der Nacht aufgeweckt wird, wenn er aus seinem Tiefschlaf gerissen wird. Es gibt nämlich auch einen Geist der Schlafsucht, Römer 9, den Gott als Gericht über sein Volk Israel verhängte. Und möge es nicht geschehen, auch über das Volk Gottes des neuen Bundes verhängen könnte. Ich bemühe mich, eure Erinnerung aufzuwecken, solange ich in diesem Leibeszelte bin, weil ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes nahe bevorsteht, wie es auch unser Herr Jesus Christus mir geoffenbart hat. Das sind die letzten Worte, die wir von Petrus haben, unmittelbar vor seinem Tode. Und so hat er noch einmal Briefe geschrieben, Briefe zur Befestigung, wo er als der Hirte, zu dem Jesus ihn berufen hat, als der Sklave Jesu Christi, als der Apostel Jesu, die Gemeinden, dieselben Gemeinden, die auch Paulus betreut hat, noch einmal zur Ratifizierung ihres Glaubens und ihrer Berufung rufen will. Vers 15 als der Schluss. Ich werde mich aber eifrig bemühen, dass ihr auch jederzeit nach meinem Exodus, nach meinem Ausgang aus dieser Welt, nach meinem Heimgang, in der Lage seid, euch eigenständig diese Zusammenhänge ins Gedächtnis zurückzurufen. Ja, das ist wahr. Wenn uns so das Wort Gottes gesagt wird, von den Aposteln und Propheten, wenn es in unser Herz eindringt und wenn der große Dolmetscher, der Heilige Geist, es uns lebendig machen kann, dann sind wir schließlich in der Lage, das, was wir gehört haben, uns dann auch eigenständig in uns wieder in Erinnerung zu rufen. Und dann sagen wir es nicht mehr als das Wort des Bruders Paulus und als das Wort des Bruders Petrus und als das Wort und die Aussage von Karl Geyer oder Robert Schad und Adolf Heller und wie die Brüder alle hießen, sondern dann sagen wir es, als wäre es eine neu entdeckte Wahrheit aus dem Worte Gottes, die wir ganz neu und frisch selbst und eigenständig entdeckt haben. Wir haben die Dinge assimiliert, in uns aufgenommen und geistlicherweise verdaut. Wir sind in der Lage, sie in der Stunde der Not, da uns Hilfe Not ist, wieder zurückzurufen. Und der Heilige Geist bemüht sich, das Wort, das wir gehört haben, vielleicht auch das Wort dieser Stunde, in uns wachzuhalten und es immer wieder uns ins Gedächtnis zurückzurufen. Amen.